Hallo, herzlich willkommen. Es ist ja spannend hier auf zwei Ebenen. Auf drei, hoffentlich auf drei. Ja, ihr habt schon gehört, bin vor 30 Jahren hier Christ geworden. Wie alt bist du, Nick? Und ich weiß noch, ich war hier in Berlin mit Alisa unterwegs, sie war 4 und dann habe ich sie so an der Hand gehabt und stehe mit ihr am Bahnsteig und ich war ganz junger Christ, also es ist wirklich lang her, also ich hatte nicht viel Ahnung, aber ich wollte sie ganz sicher nach Hause bringen und dann steht jemand in Berlin am U-Bahnsteig und raucht, ne? Und da ist dieses Schild Rauchen verboten und Alisa legt Stirnfalten an und sagt so, das ist hier verboten. Und ich dachte, ich habe gemerkt, ich habe so ihre Stärke gespürt und ich habe gedacht, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich muss was machen. Wenn ich jetzt nichts mache, wird dieses Kind einen wirklich dummen Eindruck von Christen haben. Aber wenn ich hingehe und zu dem Typen sage, hey, hier ist Rauchen verboten, dann gefährde ich auch ihr Wohl. Ja? Also wer weiß, was dann passiert und so. Und dann kam die U-Bahn und ich war erlöst, weil dann alle eingestiegen sind und der Fall war gegessen. Aber ich habe immer gedacht, meine Güte, wo finden wir einen Mann für Alisa? Und ich, als Nick das erste Mal auf dem Teencamp war, war ich echt geflasht. Aber beim zweiten Mal, da habe ich wirklich Gott gedankt und freue mich, dass ihr Nachwuchs bekommt. Also, that was not the plan to tell this story. Okay, was für eine Geschichte wollte ich erzählen? Ich war vor 30 Jahren hier in Berlin. Ich habe keine Ahnung gehabt. Aber ich habe lange in der Bibel gelesen und dann hat mich jemand eingeladen, ich habe die Bibel studiert und mir ist es wie bei Paulus, mit den Schuppen von den Augen gefallen. Und dann, es gibt in dieser Gemeinde ein paar Sachen oder in unserem Gemeindeverband, die sind simpel und die finde ich gut und die finde ich nirgendwo anders. Und deswegen glaube ich daran, dass es sich lohnt, hier Gemeinde zu bauen. Und eine Sache ist, sich vor der Taufe hinzusetzen und mit jedem Einzelnen mal die Kosten zu überschlagen und zu sagen, hey, weißt du, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Möchtest du das? Gibt es irgendwas in deinem Leben, was dagegen spricht? Und dann, als die Kosten überschlagen wurden, wie ich das so nenne jetzt hier mal, da saß jemand mit in der Runde und der hat noch eine Frage gestellt. Der hat mich gefragt, was ist deine Motivation? Und dann habe ich dem alles Mögliche erklärt. Und es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum man als Christ lebt und Jesus nachfolgen will. Aber einer hat gefehlt und das hat der gemerkt und der dann entbrannte eine Diskussion, ob ich bereit bin, getauft zu werden. Und Gott sei Dank hat dann einer mehr Gewicht gehabt und hat mich getauft. Der Punkt, den er angemerkt hat, war, ich bin nicht, so hat er das ausgedrückt in etwa, ich bin nicht vom Kreuz motiviert. Das kam in meiner Begründung überhaupt nicht vor. Und dann habe ich gedacht, ja, der hat schon recht gehabt. Und was gut war, ist in der Zeit danach wusste ich, dass das meine Schwäche ist. Heute wollte ich eigentlich mich hierher stellen und mit einem Satz aus der Bibel diese Rede anfangen. Und zwar im Galaterbrief im Kapitel 2, Abvers 19, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich von jetzt an lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Heute ist das ein Satz, der kommt in mir hoch, wenn ich merke, dass Menschen nicht bereit sind, Jesus nachzufolgen, dass die Kompromisse machen und als Jünger vielleicht einen easy way suchen. Ich habe einen guten Freund verloren, der war Bergsteiger, der ist abgestürzt. Und ich habe gemerkt, der war so talentiert, der hat selber von sich gesagt, ja, es ist nicht besonders geistlich, 1 Meter hoch zu springen, wenn du eigentlich 2 Meter hoch springen kannst, aber du denkst, der 1 Meter reicht. Und ich wusste nicht, wie ich ihm helfen soll. Wir saßen zusammen. Der war getauft als Erwachsener. Der hat alles verstanden. Der konnte alles begründen. Und ich saß mit ihm drin. Und als ich mit ihm geredet habe, irgendwann ist diese Stelle aus mir rausgekommen. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Teil von mir geworden. Die Schrift. Ein Teil von der Schrift, aber auch, was Jesus für mich getan hat. Und ihr habt einen Leseplan, morgen kommt im Markus-Evangelium, glaube ich, das Kapitel 13 mit dran. Und da ist die Rede von der Wiederkunft Christi. Und wenn du darüber nachdenkst, dann musst du irgendwie diesen Bogen schaffen, von dem Start der Taufe bis dahin. Was motiviert dich? Nicht, wie war die Gruppe hier, die über 20, 25 Gruppe? Ne? Ich werde jetzt 60, ich bin seit 30 Jahren Christ und ich mache mir immer so Bilder für mich selber zur Motivation. Dann denke ich mir, hey, ich habe vielleicht noch mal 30 Jahre und ich bin wirklich motiviert. Und warum bin ich motiviert? Weil ich immer wieder Sachen mit Gott erlebe. Und davon möchte ich heute ein bisschen erzählen. Was ist passiert auf dem Weg dahin? Wie bin ich dahin gekommen? Und gleichzeitig habe ich noch ein Tool, das ich vorstellen will. Ich bin froh, dass die ganzen Lehrer in Tallinn sind und nicht hier sind. Sonst würden die alle nachher kommen und sagen, ja, das geht ja gar nicht. Das war jetzt ein Scherz, okay? Aber nur ein bisschen. Und damit ihr nicht durcheinander kommt, weil ich bringe die Leute leicht durcheinander und mich selber auch. Na, ich erzähle euch mal was Schönes aus Bayern. Und zwar, wer weiß, was ein Maibaum ist? Okay, ist schon mal nicht schlecht. Ein paar sind dabei. Wenn du nach Bayern fährst und aufs Land fährst, in der Stadt findest du das meines Wissens nicht, dann wird in jedem halbwegs vernünftigen bayerischen Dorf am 1. Mai ein riesiger Baum aufgestellt, also eigentlich ein Baumstamm. Kann sein, dass der so einen Durchmesser hat und 35 Meter lang ist. Das wiegt, ich weiß nicht, was das Ding wiegt, das wiegt ein paar Tonnen wahrscheinlich. Und du brauchst einen Haufen Leute, um das aufzustellen. Das wird nicht mit Maschinen aufgestellt, sondern per Hand, Ehrensache. Und zwar vom Burschenverein. Das sind junge Männer mit Power in Trachtenvereinen. Gibt's auch. Also die Burschen stellen diesen Maibaum auf. So, der Baum steht da, ist fest verankert, total solide. Und dann macht man den vielleicht, muss nicht sein, noch schöner. Und zwar malt man um den Baum herum eine Farbe. So, kennt ihr das, wenn man so zweifarbig so rummalt? Ne? Habt ihr irgendwas vor Augen? Ich weiß nicht, was es in Berlin gibt. Das so. Also so ein zweifarbiges Band, das ist in Bayern natürlich klar, weiß-blau, die Nationalfarben der Bayern und nicht rot-weiß. Und heute setze ich voraus, dass dieser Stamm da ist bei euch. Ja? Und dieser Stamm ist für mich, was wir im Wort Gottes haben. Dazu zählt, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, dass wir offen, authentisch und verletzlich sind, dass wir Gebet haben. Ich bin dankbar für Klaus sein Gebet. Und dass wir gemeinsam am Wort Gottes entlang uns hangeln und dass wir auch anderen versuchen, da reinzukommen in so eine Gemeinschaft. Und das ist simpel, das ist relativ einfach, aber das trägt. Alles andere, was ich heute sage, ist nette Farbe außenrum. Aber es ist auch gut, mal ein bisschen darüber zu reden, was Gott vielleicht im Leben von anderen für Möglichkeiten geöffnet hat. Ich kann mich erinnern, bevor ich die Gemeinde hier kennengelernt habe, bin ich in einen anderen Gottesdienst gegangen, auch in Berlin. Und dann steht eine Krankenschwester vorne und sagt so, Mann, ich muss AIDS-Kranke pflegen, ich habe überhaupt kein Mitleid mit denen, die sind ja selber schuld. Und das ist nicht richtig vor Gott, hat sie gesagt. Und dann habe ich gebetet, sie hat das wirklich so einfach erzählt, wie ich das jetzt erzähle. Dann hat sie gesagt, habe ich gebetet, dass Gott mein Herz verändert. Und auf einmal konnte ich die ganz liebevoll pflegen. Kurze Geschichte, kann jeder verstehen. Dann bin ich raus, bin in die U-Bahn, wollte nach Hause fahren. Und dann habe ich gemerkt in der U-Bahn, ich wollte mit niemandem was zu tun haben. Ich habe alle Leute nicht gut. Und dann habe ich gedacht, Mann Gott, wie soll ich die Leute lieben, wenn ich die nicht mal leiden kann? Und dann habe ich an die Krankenschwester gedacht. Dann habe ich gedacht, ja, okay, was die kann, kann ich auch. Bete ich mal Gott, bitte veränder du mein Herz. Und dann bin ich am nächsten Morgen in die U-Bahn und dann konnte ich auf alle Leute zugehen. Das war krass. Wenn du vorher so ein Miesepeter warst und dann auf einmal so denkst, ich habe euch alle so lieb. Ich habe einen Schock gekriegt. Also ich habe wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also du kannst manchmal aus dem Leben von anderen was lernen und was mitnehmen und ich hoffe wirklich, dass das für den einen oder anderen, nicht für die Masse, aber für den einen oder anderen was ist, was ihr mitnehmen könnt. Und es ist nur die Farbe, also prüft, wie heißt das so schön, 1. Thessaloniker, prüft alles, das Gute behaltet. Okay, ready. Morgen in Markus 13 heißt es, übrigens, hat jemand die Sonnenfinsternis hier in Berlin mitbekommen? Morgen, Achtung, morgen, jetzt kommt wieder ein Witz, okay. Morgen in Markus 13 heißt es, und die Sonne verdunkelt sich vorher, Jesus kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit wieder. Sonnenfinsternis, wiederkommen, okay. Also seid bereit. Jesus ist beim ersten Mal ganz unscheinbar gekommen. Er kam im Stall, er kam total erniedrigt. Also er hat noch nicht mal eine Herberge bekommen. Weißt du, wie das ist, wenn dich niemand aufnimmt in dein Haus, obwohl das irgendwie deine Heimatstadt ist? Also der Josef, ich glaube, dass der Leute gekannt hat in Bethlehem und hat keinen Platz bekommen. Vielleicht, weil seine Frau schwanger war und vielleicht nicht von ihm. Also nicht von ihm, aber vielleicht haben ihn die Leute so behandelt. Wenn er jetzt wiederkommt, kommt er in Herrlichkeit wieder. Ich habe das verstanden, was Gott für mich gemacht hat, als ich getauft wurde. Aber ich habe da nicht die überragende Dankbarkeit gehabt. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Zeit genommen, mich hinzusetzen und zu lernen und mir selber das Kreuz vor Augen zu halten. Im Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus, dass der Menschensohn erhöht werden muss, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Damals gab es eine Geschichte, die Leute waren total undankbar, haben gemeckert über Gott, haben sich nicht bedankt, haben Gott überhaupt nicht gesehen, die waren einfach undankbar. Und dann hat, um die wieder auf den rechten Weg zu bringen, hat Gott Schlangen geschickt, Giftschlangen. Und die Leute sind dran gestorben, an den Bissen der Schlangen. Und es war eine Riesenplage, dass die gekommen sind zu Mose und haben gesagt, du musst irgendwas machen. Und Gott sagt zu Mose, mach so eine Erne, also aus Metall, eine Schlange, häng die an irgendwie erhöht, wahrscheinlich auf dem Holz. Und wer die Schlange anschaut, muss nicht sterben. Wahrscheinlich haben die immer noch Schmerzen gehabt von den Schlangen, aber die sind nicht gestorben. Die sind nicht sofort geheilt worden, aber die mussten Glauben haben. Du musst ja Glauben haben, wenn du da hinschaust, dass dir das hilft. Sonst sagst du einfach, was soll der Blödsinn, wie soll das helfen, ich gehe da gar nicht hin. Aber wenn du es glaubst und hingehst und diese Schlange anschaust und dann nicht stirbst, dann kommt Jesus und sagt, so wie die Schlange erhöht worden ist, muss er auch erhöht werden. Und was ich damals mitgenommen habe, ich habe mir gedacht, ich bringe keine Leistung, aber ich halte mir das vor Augen. Ich kann nicht nach Jerusalem gehen und dann irgendwas anschauen. Da ist nichts mehr. Es gibt keine Fotos, keine Bilder, keine Filme. Es gibt Filme, die darüber gemacht wurden. Vielleicht kann man sich die anschauen, ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach Zeit genommen. Ich habe Jesaja 53 gelesen. Ich habe die Bibelstellen mir immer wieder durchgekaut. In Sechaja gibt es eine unglaubliche Stelle, wo Gott von sich selber sagt, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Was für eine Aussage. Das ist nicht über Jesus gesagt, das ist über Gott gesagt. Gott sagt das über sich selbst. Und ich bin dran geblieben und Gott hat immer wieder Türen geöffnet und ich habe gemerkt, ich habe mehr Zugang bekommen und so ging das, so wurde das langsam besser. So. Das ist ein Teil von meinem Werdegang. Das würde ich jetzt mal so die weiße. Ja, jetzt komme ich mal zu der blauen. Die blaue ist, nenne ich jetzt mal so ein Werkzeug, okay? Prüft alles, behaltet das Gute. John Eldridge ist ein Autor, der hat mal vor x Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Der ungezähmte Christ auf Deutsch, auf Englisch Wild at Heart. Ich frage jetzt wieder mal zum x Mal, wer hat denn das schon gelesen? Okay, sehr wenige. Wer kennt John Eldridge? Auch nicht viele. Der ist Amerikaner. Ich teile nicht die Art und Weise, wie er Gemeinde baut. Und ich finde, dass er manche Bibelstellen nicht richtig benutzt. Also, dass er sie benutzt für sich, nicht so, wie die eigentlich gemeint sind. Aber ich schätze seinen Eifer und er ist auch christlicher Therapeut. Und in einem seiner Bücher hat er eine Geschichte erzählt über eine Therapieart, die gibt es auch in Deutschland oder das machen auch Leute, die ihn nicht kennen. Und zwar, was er macht, wenn jemand ein Trauma hat und er kann es nicht überwinden, dann setzt er sich mit der Person hin, mit der gläubigen Person hin und geht, sagt im Gebet, komm, wir gehen mal zurück. Man setzt sich hin, man betet zusammen und dann leitet der Therapeut diese Sitzung. Das ist wie eine Mischung aus Gespräch und Gebet. Und dann sagt er zum Therapeut zum Beispiel, komm, wir gehen mal zurück in die Situation. Versuch dir das mal vorzustellen. Und dann leitet er den Patienten durch Fragen. Dann sagt er, wo bist denn du gerade? Ich sitze, dann sagt er vielleicht, ich sitze im Kinderzimmer. Und beschreib mal, was ist denn da alles? Und eine Therapeutin, die hat das mit mir mal gemacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich Gott freut, wenn er mich sieht. Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich war schon ziemlich lange Christ. Und dann hat die gesagt, das ist ja sehr traurig. Vielleicht sollten wir uns dann mal zum Beten treffen. Wortlaut. Und ich wusste aber, was die machen will. Und die hat sich dann mit mir hingesetzt und die hat dann gesagt, ja, wo bist du gerade? Das war diese Geschichte, ich sehe mich dann in der Küche, meine Eltern, und ich male ein Bild, auf dem sollte ich malen, wie Gott, sollte ich Gott malen. Und dann habe ich das Küchenfenster gemalt und vor dem Küchenfenster war eine Wolke und die hat gelächelt. Da dachte ich mir so, ich konnte mir mal vorstellen, dass Gott lächelt. Einfach zum Fenster rein lächelt. So, was war alles passiert, dass mir das verloren gegangen ist? Die hat dann in einer Situation gesagt, ja, machen wir die Tür auf und dann gehe ich ins Kinderzimmer und da waren mein Bruder und mein Vater und auf die habe ich so eine Wut gehabt. Also mein Bruder ist älter als ich und mein Vater lebt nicht mehr, aber von denen habe ich so viel nicht so günstige Autorität erlebt. Ich hatte einfach eine Riesenwut und in der Sitzung kam das alles raus und ich hatte so das Gefühl, Jesus steht daneben und der sorgt dafür, dass ich vor denen keine Angst habe. Und dann da kam so viel Zeug raus, wo ich wirklich gedacht habe, was steckt da alles in mir drin? Und dann konnte ich auch sagen, ich liebe euch und ich vergebe euch. Und das war emotional sehr intensiv. Ich erzähle das nachher noch ein bisschen weiter. Ich habe das nicht aus den Augen verloren. Und gleichzeitig muss ich selber Wege finden, wie ich daran festhalte, wie ich das für mich implementiere. Ich wollte den Titel der Predigt nennen, was trägt bis zum Ende? Und ich glaube, dass ganz einfach ausgedrückt Gottes Wort ist, was uns bis zum Ende trägt. Ich habe gedacht, sind das die Begegnungen mit Jesus? Und ich will nicht abweichen, ich will wirklich sagen, dieser Baumstamm, an dem es entlang geht, ist für mich, wenn ich es ganz einfach sagen muss, dann ist das Gottes Wort und was da drin steht. Und dieser Maibaum in Bayern, der hat da manchmal so Seitenarme, also nicht manchmal, immer, er hat so Seitenarme, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann in einem Dorf gibt es vielleicht einen Schreiner, dann gibt es vielleicht einen Maurer und dann hängt ein Schreinersymbol da dran, dann ein Maurersymbol und dann vielleicht hier, keine Ahnung, wenn es ein Krankenhaus gibt, ein kleines Krankenhaus. Und dann alles, was es in dem Dorf gibt, ist da seitlich aufgehängt. Ja? Meine Schwäche ist, zu viele solche Sachen in die Predigt einzubauen und ihr wisst am Schluss nicht mehr, wo ist der Baum eigentlich und wo will der eigentlich hin? Ich möchte dabei bleiben, bei dem Kreuz und bei der Motivation, die daraus geht, aber im Jesaja 53 sagt Jesus auch, durch meine Wunden seid ihr geheilt. Und was bedeutet das? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich möchte am Schluss ein persönliches Beispiel erzählen, um da ein bisschen Licht reinzubringen, wie ich das erlebt habe. Aber ihr seid als Gemeinde im Leseplan im Markus diese Woche. Und da sind ganz interessante Sachen drin, die ihr schon gelesen habt, wenn ihr up-to-date seid. Und zwar in Markus 4 ist ein Indiz. Und zwar geht es darum, das Wort wird gesät auf vier Böden. Und der gute Boden, da heißt es, diese aber sind, Markus 4, Vers 20, diese aber sind, bei denen auf gutes Land gesät ist. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, einige 30, einige 60 und einige 100-fach. Und diese Redewendung, die nehmen es an, die leiche ich mir jetzt mal aus und übertrage das auf eine Redewendung. Im Deutschen sagt man manchmal, die Form von etwas annehmen. Also es gibt, ich weiß nicht, irgendwelche Comicfiguren, die können die Form von irgendwas annehmen. Im Terminator gibt es Figuren, die können die Form von irgendwas annehmen. Und wenn du Gottes Wort annimmst, dann verändert es dich. Also Austin hat auf dem Teen Camp eine super Predigt gehalten. Jesus sagt, dass wir in ihm bleiben sollen. Und er hat zum Gegenüber geschaffen, weil ich finde, das ist nicht sehr klar, was Jesus damit meint. Aber Austin meinte dann, bleibst du in dir? Bleibst du in dir oder bleibst du in Jesus? Und das fand ich total stark. Und dieses im Wort bleiben, das Annehmen, Jesus bezeichnet sich selber, ich bin das Wort. Er wird als Wort bezeichnet. Das Wort Gottes war lebendig oder das Wort Gottes wurde Fleisch. Ja. Ein zweiter Hinweis, der so mehr in die blaue Richtung führt, mein Tool, mein seelsorgerischer Teil. In Markus 5, Vers 21 bis 43, da ist eine Geschichte, da sind zwei weibliche Personen, ich sage das jetzt immer so komisch, eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutfluss leidet und ein Mädchen, das mit 12 Jahren stirbt. Und jemand kommt zu Jesus und sagt, bitte komm, meine Tochter liegt im Sterben. Die ist 12 Jahre alt. Und Jesus geht mit ihm mit. Und wenn jemand im Sterben liegt, dann bist du total dringlich. Dann lässt du dich von nichts ablenken. Ja? Also ich habe mal als Betriebssanitäter, war ich mal unterwegs zu einer Person, die im Sterben lag. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn sich jemand mir ein Hindernis im Weg gestellt hat. Ich habe voll den Tunnelblick gehabt. Und Jesus geht zu diesem Mädchen, das im Sterben liegt, und dann muss er dich durch eine Menge drängen, und eine Frau, die seit 12 Jahren an einer Krankheit litt, wo sie geblutet hat, es ist sehr schlimm, damals kam noch die gesellschaftliche Ächtung von sowas dazu, dass das als unrein galt, die konnte nicht heiraten, die war kein richtiger Teil der Gesellschaft, also es war furchtbarst. Und die kämpft sich durch die Menge und berührt den Saum seines Gewandes, weil sie glaubt, wenn sie Jesus berührt, wird sie geheilt. Und in dem Moment, wo sie ihn berührt, wird sie geheilt. Sie merkt es auf einmal, auf einen Schlag. Und Jesus, verrückt, die berührt ihn von hinten in der Menschenmenge. Jesus merkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Und er dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen so, bist du verrückt? Alle berühren dich. Nein, 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 mich hat jemand berührt. Wer war es? Und die Frau weiß, dass sie ihn gar nicht in der Menge, die darf gar nicht in der Menge sein, weil sie unrein ist, und schon gar nicht den Rabbi berühren. Also es war auch, also wo sind die Handschellen, raus mit dir. Und dann irgendwann merkt sie, der gibt nicht auf. Und dann sagt sie, okay, ich war's. Und Jesus segnet sie. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist das einzige Mal im Markus-Evangelium, dass Jesus zu irgendeiner Person sagt, meine Tochter. Also ihm reicht es nicht, dass ihre Krankheit weg ist, sondern er möchte, dass sie seelisch geheilt wird. Er spricht ihr eine Zugehörigkeit zu, wie keiner anderen Frau im ganzen Markus-Evangelium. Das ist vielleicht ein bisschen subtil, aber die Geschichte wird besonders spannend, weil der dann weitergeht und dieses Mädchen, das 12-Jährige, ist gestorben. Und Die Geschichte ist wirklich bizarr. Die Leute sagen, ah, da brauchst du gar nicht mehr kommen, die ist schon tot. Oder die denkst so, wie tacket los. Dann geht er dahin und sagen, die brauchst nichts mehr machen, die ist schon gestorben. Und Jesus sagt, nein, die schläft nur. Und dann lachen sie ihn aus. Die Leute sind so komisch. Jesus schickt die alle raus. Gute Entscheidung. Nimmt ein paar Leute mit rein und sagt zu dem Mädchen, Talita kum, das ist Aramäisch und steht auch in der Bibel, heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Und dann steht die auf. Vorher ist immer so im Wechsel davon die Rede, dass es ein Kind ist, aber Jesus, nach der Auferweckung, ist immer davon die Rede, dass es ein Mädchen ist. Und eine 12-Jährige war damals an der Grenze, das war so die Grenze zum heiratsfähigen Alter. Jetzt kannst du dir mal seelsorgerische Gedanken machen über eine Frau, die 12 Jahre an so einer Blutung leidet, nicht heiraten kann, keine Kinder kriegen kann, unbedingt eine Frau sein will. Und dann ein Mädchen, das vielleicht, nur vielleicht, keine Frau werden will, weil sie Angst hat, mit irgendwem verheiratet zu werden. Warum stehen die direkt miteinander, die Geschichten? Ich glaube, dass Jesus ist es wichtig, wie es uns seelisch geht. Dass wir durch seine Wunden heil werden. Und dass er uns mitnimmt durch seine Empathie, durch sein Mitgefühl. In Markus 8, 22, da ist die Rede von einem Blinden, der geheilt wird. Und Jesus geht hin, halt, der hat so viele Leute geheilt, ein paar Geschichten sind beschrieben, das ist meines Wissens die einzige Geschichte. Er geht dahin, macht aus Spucke ein Brei oder nimmt nur Spucke, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendein Spucke ist dabei, tut es auf seine Augen und dann sagt er so ungefähr, ja, und siehst du was? Und dann sagt er, ja, Ich sehe die Leute so wie Bäume umhergehen. Und ich lese das und ich denke mir, what's wrong? Also, schlechten Tag gehabt, keine Kraftzeit gemacht. Jesus, was ist los? Das ist nicht gut. Und dann macht er nochmal irgendwas. Ich glaube, er legt ihm nur nochmal die Hände auf und dann sieht er klar. Und danach kommen die Jünger und Jesus geht zu den Jüngern und er fragt, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann sagen die, wir glauben, dass du der Christus bist. Du bist der Messias, du bist der Gesandte Gottes. Und das ist stark, von einem Juden sowas zu sagen. Und danach offenbart Jesus, dass er gekreuzigt werden muss. Und dann kommt Petrus, bekannte Geschichte, und sagt zu ihm, Moment mal, das soll, mach keinen Quatsch. Und Jesus weist ihn ganz scharf zurecht. Die Geschichte mit dem Blinden ist eine stufenweise Heilung. Der erkennt erst die Menschen ein bisschen und vielleicht war das für den besonders wichtig, weil er einen hohen Blutdruck hatte und ausgeflippt wäre, wenn er sofort klar gesehen hätte. Und Jesus hat erst gesagt, Moment mal, langsam. Ja, merkst du was? Ja, genau, Farben, Menschen, Bäume. Vielleicht hat er das eine Viertelstunde lang gehypt und hat gesagt, wow, krass. Und was siehst du? Ja, ich sehe die rumlaufen wie Bäume. Also okay, warte ein bisschen ab. Dann hat er sich vielleicht beruhigt und sagt, jetzt machen wir es gescheit. Ja? Vielleicht war es so, ich weiß nicht. Aber es war stufenweise Heilung des Blinden. Und die Jünger erkennen Jesus auch stufenweise. Es ist eigentlich, diese Stelle ist so eng zusammen, dass das mit dem Blinden, das ist nicht so interessant. Das ist nur interessant, weil die Jünger am Anfang auch nicht erkennen, wer Jesus ist, sondern das stufenweise immer mehr erkennen. Und wenn ihr an meine Geschichte denkt, ich habe am Anfang einiges von Jesus erkannt. Aber ich habe im Laufe der 30 Jahre immer mehr von Gott erkannt. Und es ist auch Gott, der mir am Anfang ein Vermögen gegeben hat, ihn zu erkennen, und das steigert. Kann ich auch was dazu beitragen? Wir haben vorhin die Stelle gelesen mit dem gesäten Samen, das Wort annehmen, mich davon formen lassen. Ich glaube, am Wort festhalten ist the best you can do, der beste Beitrag. Heilung geht manchmal stufenweise. Gott erkennen ist heilsam. Im 1. Korinther 13, Vers 12, da sagt Paulus, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Ich glaube, dass dieses dann werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin, das bezieht sich auf Jesu Wiederkunft. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass Jesus sagt, eines Tages werde ich wiederkommen. Und ich glaube wirklich, dann werden wir ihn so sehen, wie er ist. Und das wird so sein, wie wenn der Blinde sofort total geheilt ist, damit er sagen, Gott sei Dank ist mein Blutdruck jetzt nicht mehr wichtig, aber das wäre als normaler Mensch für mich too much gewesen. Wir werden Jesus so sehen, wie er ist. Und in der Offenbarung ist eine meiner Lieblingsstellen. Also wenn du den längsten Bogen in der ganzen Bibel spannen willst, in der Offenbarung 5 tritt Jesus in Erscheinung. Und da ist die Rede von der Löwe aus dem Stamm Juda. Und du denkst dir, jetzt kommt der herrliche Herrscher und tritt die Macht an. Und Jesus kommt, aber nicht als Löwe, wenn ich jetzt sagen würde, der Löwe aus dem Stamm Juda, und ihr würdet alle denken, so auf die Plätze zurück, da kommt ein Löwe rein, und dann kommt ein Lamm rein, das da steht und aussieht, als wäre es geschlachtet worden. Und was passiert dann? Dann würdet ihr alle niederfallen und den anbeten, den Löwen vielleicht, aber diese Figur nicht. Das ist für uns nichts Anbetungswürdiges. Aber im Himmel, wo die sehen, was dahinter steckt, fallen alle zu Boden. Figuren, die vorher vor Gott standen und gebetet haben, die nicht hingefallen sind vor Gott, die fallen vor Jesus nieder. In dem Moment wird Jesus mehr verehrt als Gott am Thron. Und ich glaube, dass Gott sich in seiner Bestform, in seiner Reinform, in seiner Form, also wenn du Gott irgendwie nahe kommen willst, dann kommst du nicht aus, ohne dir diese Figur anzuschauen. Und das geht nicht einfach, weil ein Lamm, das wie geschlachtet aussieht, zu verehren, da brauchst du den Geist Gottes. Das ist für mich nicht machbar. Und ich ringe darum und Gott zeigt sich mir in seiner Verletzlichkeit. Und ich begreife schon, dass was dahinter steckt, das bringt mich auf die Knie. Zu sehen, dass der allmächtige Gott so demütig ist, das macht was mit mir. Das nimmt mich mit. Das lässt mich sagen, was für ein Gott ist das, den wir haben. Gott ist allmächtig. Der kann alles Mögliche machen. Unsere Rettung liegt eingebettet in einer lebendigen Beziehung zu diesem Gott. Wir können mit dem in Beziehung treten. Der ist nicht fern, der ist keine Theorie. Ich erlebe Gott und ich genieße es, Gott zu erleben. Auf 1000 verschiedene Arten und Weisen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und ich bin unsicher, ob ich die erzählen soll. Ich habe mit mir selber gerungen und ich bin immer noch uneins, ob ich es machen soll oder nicht. Aber ich habe sonst keinen Schluss. Also muss ich erstmal einen Schluck trinken, euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Okay, kommt nachher auf mich zu, wenn ihr denkt, das war zu viel. Habt Gnade mit mir, aber kommt dann trotzdem auf mich zu. Ich bin dankbar für Feedback. Ich bin Karin, kann ich sagen, die heißt Karin. Das ist eine Therapeutin, bei der war ich und habe diese Zeit da erlebt, wo ich das Bild, wo ich erlebt habe, wo ich nochmal da mit meinem Bruder geredet habe und dieses Bild gemalt habe. Und dann sagt die in einem der Gespräche zu mir Folgendes. Also es war kein Gebet, es war ein normales Gespräch, so wie wir jetzt hier sitzen. Da sagt die zu mir, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dein inneres Kind nicht bekehrt ist. Und ich stehe da und denke mir, ich kann nichts damit anfangen, aber gar nichts. Ich frage nochmal, letzte Frage mit Handmeldung. Wer kennt diesen Begriff, das innere Kind? Es gibt in der therapeutischen Seelsorge verschiedene Ansätze. Ein Ansatz davon ist, darauf zu achten, wie geht es in deinem inneren Kind? Das ist die Vorstellung, dass Persönlichkeitsanteile bei uns klein, hilfsbedürftig, demütig, durchaus zugänglich für geistliche Sachen, dass die unbeachtet bleiben. Und die Idee, mit dem inneren Kind in Kontakt zu treten, zielt darauf ab, mit Bedürfnissen in Touch zu kommen, die wir sonst nicht merken. Und da bin ich großartig drin. Könnt ihr meine Frau fragen? Wenn die mich fragt, Ralf, was sind deine Bedürfnisse? I don't know. Und ich habe das geübt. Ich habe versucht, mit dem inneren Kind Kontakt aufzunehmen. Da kannst du den Briefe schreiben oder das innere Kind schreibt einen Brief. Also es gibt verschiedene Übungen, um das Gespür dafür ein bisschen zu schärfen. Die Bibel sagt meines Wissens dazu nichts. Gibt es das nicht? Ich glaube, die Bibel schweigt darüber. Aber ich glaube, dass es in manchen Situationen hilfreich sein kann. Gut. Die Karin kommt zu mir, die weiß, dass ich das kenne. Die sagt zu mir, ich glaube, dein inneres Kind hat sich nicht bekehrt. Ich denke mir, Karin, danke für diese Information und gehe. Natürlich hat mich das beschäftigt. Ich habe dann so drüber nachgedacht, aber ich bin da wirklich auf keinen grünen Zweig gekommen. Eine meiner Stärken ist, wenn du die Bibel liest, kannst du total kritisch sein. Du kannst sagen, wie kann Gott das machen? Wie kann Gott das machen? Wie kann er das machen? Das geht gar nicht, furchtbar. Ich bin so das Gegenteil davon. Es gibt Stellen, wo ich mir denke, wie kann Gott das machen? Aber da verstehe ich wahrscheinlich noch nicht, warum er das gemacht hat. Also ich habe immer, Gott hat bei mir immer diesen Benefit of Doubt. Also wenn ich nicht verstehe und das ist negativ über Gott, dann denke ich, dass ich was nicht richtig verstehe. Ja, könnte jetzt sagen naiv und so weiter, aber ich bin total unkritisch Gott gegenüber, dachte ich. So, jetzt war ich vor ein paar Wochen an einem Punkt, ich mache gerne Gebetsspaziergänge. Ich weiß nicht, kann mir jemand mal die Zeit sagen, wie viele Minuten habe ich noch? Geht noch, seid ihr noch dabei? Ich bin gleich fertig. Und ich bin nicht richtig ins Gebet reingekommen. Und das ging über 4 Wochen. Und ich habe mich echt gewundert. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, kann das was mit diesem inneren Kind zu tun haben? Und dann war ich morgens im Gebet, das ist so ein Feldweg, weit und breit nichts. Und dann wende ich mich anstatt an Gott, sage ich zu meinem inneren Kind, sag mal, gibt es irgendein Problem hier? Und dann kommt eine Geschichte hoch, die ich bis jetzt immer runtergespielt hatte. Und das ist hart für mich, die zu erzählen. Aber egal, also wir müssen mal ein bisschen Beitrag leisten hier. Ich war klein und mein Bruder war einen Ticken älter als ich. Und wir enden damit, dass wir bei mir oben, wir haben ein Stockbett gehabt und wir liegen da beide nackt im Bett und machen Blödsinn. Und dann kommt mein Vater rein, zerrt uns raus und verprügelt uns. Und ich war nackt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich gebückt habe, um mich zu schützen, irgendwie die Hände über den Kopf gelegt habe und ich habe Prügel kassiert. Und dann habe ich mir immer gedacht, naja, mein Vater war überfordert, mein Bruder wollte Blödsinn machen, ist halt passiert. Und dann sage ich zu diesem inneren Kind, als mir diese Situation in Erinnerung kam, sage ich so, wie geht's dir denn damit? Und dann kam eine Wut auf Gott hoch. Ich war echt platt. Also ich habe wirklich gedacht, ah, schön, dass wir uns kennenlernen. Warum warst du nicht da? Von einem kleinen Kind mit viel Wut, mit großer Klarheit. Warum warst du nicht da? Wo warst du da? Also ich war wirklich, dieses innere Kind, ein Teil von mir, war wirklich sauer auf Gott. Und ich stand echt da, ich habe es gedacht, Gott sei Dank war keiner weit und breit, weil es war echt intensiv und laut. Und dann hat sich, ne, also dann habe ich gedacht, so, wie mache ich das denn jetzt? Wie versöhne ich denn jetzt Jesus mit diesem wilden Anteil in mir? Jetzt kommt einer von diesen Ästen am Baum, okay? Behaltet mal das jetzt noch im Hinterkopf. Ich habe mal einen Töpferkurs gemacht, eigentlich so einen Bildhauerkurs. Und ich habe mir überlegt, ich wollte eine Figur machen von einem Menschen und habe mir überlegt, als Thema, wie nähert sich Gott den Menschen? Körpersprachlich. Und dann habe ich eine Figur gemacht. Ich überlege gerade, ich mache das jetzt mal vor. Ich habe eine Figur gemacht. Wenn ihr hier oben könnt sehen, ich habe eine Figur gemacht von einem ziemlich starken Typen, nicht so wie ich, also gut gebaut, der sich hinkniet, so, und der dann so, das geht jetzt nicht mit dem Mikro, der dann so die Wundmale zeigt, so vorgebeugt. Und für mich war das irgendwie klar, ich habe mir gedacht, Gott ist riesig, der beugt sich runter zu uns und zeigt uns seine Wundmale. Der sagt, hey, schau mal, so bin ich, dazu bin ich bereit. Und war total unaufgeregt. Ich habe diese Figur gemacht, das ist bestimmt 10 Jahre her. Aber jetzt vor ein paar Wochen, als ich auf diesem Feldweg stand und mich gefragt habe, ich habe also versucht zu vermitteln. Ich habe zu dem inneren Kind gesagt, ich habe gesagt, hey, schau mal, Jesus, ich vertraue dem, der ist gut, der Typ und so. Das innere Kind so sehr zögerlich. Ich habe gemerkt, das klickt nicht zwischen denen. Und das ging an dem Tag nicht und am nächsten Tag nicht. Und dann war ich am Teamcamp, Samstag am Teamcamp, Tag der Anreise, ich gehe raus zum Beten und dann überlege ich, ich weiß auch nicht, ich habe über irgendwas gebetet und dann kommt plötzlich diese Figur in meinem Erinnerung mir in den Sinn und Gott geht auf diese kleine Person zu und zeigt der seine Wundmale. Und da, also das hat mich echt, das war krass. Also die haben sich echt versöhnt, aber das innere Kind hat gesehen, da ist jemand, der ist für mich nackt geschlagen worden. Der ist für mich so gedemütigt worden wie ich. Und die beiden haben eine Verbindung, dieser Teil von mir und Jesus. Und ich wäre da nicht drauf gekommen, wenn zum Beispiel John Eldridge in einem seiner Bücher darüber geschrieben hätte oder wenn ich das selber erfahren hätte. Und vielleicht hast du irgendeinen Bereich, wo du sagst, ich komme da nicht vorwärts. Dann such dir vielleicht jemanden, der sowas macht. Ich habe das 3-4 Mal gemacht in verschiedenen Bereichen und ich habe gemerkt, mir hilft das. Mich bringt das echt vorwärts. Ich möchte mit euch zum Abendmahl übergehen. Und im Johannes 6 ist davon die Rede, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Er ist etwas, er stellt sich als etwas dar. Nicht als Person, er sagt, er ist das Brot des Lebens, das wir zu uns nehmen müssen. Er sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr keinen Teil an mir. Das ist echt intensiv, für die Leute damals noch 10-mal mehr als für uns. Das ist unvorstellbar, unzumutbar. Aber Gott möchte totale Nähe, totale Einigkeit. Das erfordert Mut. Aber wenn du diese ganze Reise machen willst bis zu deinem Lebensende, dann darfst du keine Angst haben vor solchen Sachen. Gott macht das stufenweise. Manchmal fühlt sich das sehr intensiv an. Aber es ist ein langer Weg und es ist ein toller Weg. Lass uns beten für Brot und Wein. Vater, ich danke dir, dass du so mutig bist, diese ganze Schöpfung überhaupt in Angriff zu nehmen. Ich danke dir dafür, dass du dein Wort in uns verankerst und dass du uns Bibelstellen gibst, die uns prägen, die uns begleiten. Und ich danke dir, dass du ein Heiler bist. Du möchtest die tiefsten Verletzungen heilen. Du möchtest, dass wir versöhnt sind mit dir. Und du arbeitest hier daran und ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn wir dich ganz sehen. wenn wir ganz zusammen sind mit dir. Ich bitte dich für alle Zuhörer, dass du ihnen hilfst, dabei auf dieser Reise bei dir anzukommen und dass wir das gemeinsam machen. Ich danke dir für meine Ü25 Brüder und Schwestern. Ich danke dir für die Wegbegleiter, für die Weggefährten. Ich danke dir für die Einfachheit der Schrift. Ich danke dir für die Einfachheit unserer Gemeinde, die auf einfachen Dingen basiert. Und ich danke dir für Brot und Wein. Du sagst selber, dass die Substanz zu nichts nütze ist, sondern dass der Geist lebendig macht. Und mich überfordert das. Ich weiß nicht, wie ich es Abendmahl nehmen soll, aber ich kann einfach essen und trinken, wie ein kleines Kind Brot und Wein zu mir nehmen und dir die Arbeit überlassen daran, mich zu heilen. Bitte segne Brot und Wein und die Gemeinschaft in Jesu Namen. Amen.